SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Bushidaka Zimmermann, hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute.
Guten Morgen, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Fachgesundheits- und Krankenpflegerin, aber Sie nennen sich lieber OP-Schwester oder Krankenschwester. Warum eigentlich?
Ja, als ich meine Ausbildung angefangen habe, die habe ich nach der alten gesetzlichen Norm gemacht, da war die Berufsbezeichnung noch die Krankenschwester. Und ich fand das tatsächlich sehr sympathisch, wenn mich die Patienten als Schwester betitelt haben. Mhm. Und da ich mir meine Berufsbezeichnung aussuchen durfte, habe ich die der Krankenschwester genommen.
Ach, ganz sympathisch eigentlich, spricht nichts dagegen. Ne? Sie arbeiten im Zentral-OP des Universitätsklinikums in Freiburg und wurden dieses Jahr mit dem Hauptpreis als Pflegerin des Jahres ausgezeichnet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen lieben Dank.
Wie fühlen Sie sich damit?
Sehr wohl. Es gab natürlich jetzt eine sehr aufregende Zeit für mich durch die Medien. Das ist dadurch alles noch für mich sehr neu. Aber ich fühle mich sehr wohl mit der Auszeichnung.
Ja, dieser ganze Medienrummel. Ne? Also plötzlich steht das Fernsehen da, plötzlich schreiben alle Artikel über Sie. Wie war das für Sie? Das waren Sie, ich nehme mal an, nicht gewöhnt.
Nein, ich war das überhaupt nicht gewöhnt. Ja, das ist sehr aufregend für einen, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist, dass man so im Mittelpunkt als Person steht, wenn man dann selber sich auch im Fernsehen sieht. Ja, ich musste ein paar Mal auch schlucken, habe natürlich auch einige Freudentränen geweint, weil das einfach sehr aufregend war für uns. Meine Tochter hat es sehr beeindruckt, dass sie die Mama dann im Fernsehen gesehen hat.
Wie alt ist Ihre Tochter?
Ich frage 5,5. Sie wird im August 6.
Ich schließe jetzt mal so ein bisschen daraus, weil Sie es gesagt haben, dass Sie sich sonst eigentlich gar nicht so gerne in den Mittelpunkt stellen.
Nee, eigentlich nicht so.
Wofür kriegt man eigentlich so einen Preis? Also Sie haben ja gleich den Hauptpreis bekommen, also gleich so erster Platz und das auch ganz allein. Das fühlt sich ja erstmal sehr schön an, nehme ich an. Wofür haben Sie den Preis bekommen? Können Sie es ganz kurz zusammenfassen?
Ja, ich wurde von einer Kollegin nominiert aufgrund meiner hohen Fachlichkeit, aufgrund meines beruflichen Engagements und aufgrund dessen, weil ich als Praxisanleiterin und Mentorin seit sehr vielen Jahren ausbilde. Hm.
Wie haben Sie es denn erfahren jetzt von Ihrem Preis? Also wie haben Sie das mitbekommen?
Also mir hat die Kollegin, die mich nominiert hat, es war letztes Jahr im Sommer, hat sie mir mitgeteilt, dass sie mich nominieren wird und dass sie das gerne möchte. Ich habe es einfach so hingenommen und habe mir gedacht, ja gut, ne, mach das dann mal. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann kurz vor Tag der Pflege, also kurz, ganz kurz vor dem 12. Mai, wurde ich dann während meiner Arbeitsschicht überrascht. Mhm. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe auch wirklich über 10 Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, was gerade in dieser Situation vor sich geht und dass ich den Preis gewonnen habe.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Standen Sie dann am OP-Tisch steril und dann flogen die Luftballons in den OP-Saal rein oder wie ist das abgelaufen?
Nee, nicht ganz so. Also ich wurde tatsächlich zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Gesamtleiter in das Büro gerufen. Und da war ich schon sehr erstaunt, weil das überhaupt nichts dazu passt, weil er uns eigentlich auch Termine vorankündigt. Und ja, dann saß ich in dem Büro und habe gewartet und habe dann aber schon gemerkt, aufgrund der Stimmung, irgendwas ist hier ganz anders. Und da habe ich ihn auch gefragt, was ist denn? Und eigentlich habe ich doch jetzt Feierabend.
Doch erstmal nach Ärger, ne?
Tatsächlich, im ersten Moment hat man natürlich sich überlegt, könnte da was passiert sein, könnte irgendwie was im Arbeitsablauf geschehen sein, aber ich wusste, es war nichts. Für mich war das so mehr der private zeitliche Druck, der dahinter stand, weil ich wusste, ich muss meine Tochter abholen, ins Ballett bringen. Und dann ging es so circa 5 Minuten und dann kamen die Organisatoren von Herz und Mut in das Büro rein und dann fingen sie alle an zu reden und ich hatte immer nur noch Ballettkind im Kopf und habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dann diesen Pokal gesehen habe. Und dann wusste ich tatsächlich, oh Gott, es geht um meine Nominierung.
Dann kam es alles wieder.
Und dann kam es wieder. Und dann hieß es, ja, Sie haben den ersten Preis gewonnen.
Und Pflegerin des Jahres.
Richtig.
Bushidaka Zimmermann zeigt eindrucksvoll, wie die Kombination von fachlicher Qualifikation, großer Empathie und Liebe zum Pflegeberuf sich auf die Pflegequalität positiv auswirken und auch junge Menschen für den Beruf begeistern kann. Das ist die Begründung für die Auszeichnung Pflegerin des Jahres. Und diese Bushidaka Zimmermann, die ist jetzt hier in SWR 1, Leute, das ist ja erstmal so, wenn man das liest, wow, oder?
Ja, definitiv. Ja. Definitiv, weil ich selber habe erst von meiner Nominierung, warum ich nominiert worden bin, bei meiner Auszeichnung am 14. Mai erfahren. Und da habe ich wirklich geschluckt und ich war sehr dankbar, weil das sind auch die Werte von meinen Mentoren, wie ich ausgebildet worden bin, dass ich für ihre Arbeit quasi jetzt die Früchte tragen darf.
Sie haben vorhin gesagt, Sie wussten von Ihrer Nominierung. Waren Sie dann, als Sie den Preis gekriegt haben, trotzdem überrascht? Also eigentlich haben wir das vorhin ja.
Absolut. Ich war so überrascht, gerade in Zeiten von Corona als OP-Pflegekraft den ersten Preis zu gewinnen. Das hat mich mehr wie überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Gar nicht.
Aber warum hätten Sie eher gedacht, das kriegt jetzt vielleicht eine Intensivpflegekraft oder jemand, der mit Corona zu tun hat? War das eher Ihre Erwartung, nicht jemand jetzt aus dem OP unbedingt?
Ja. Also für mich war das völlig klar, weil dass die Kollegen natürlich auf den Intensivstationen die letzten 2 Jahre eine Arbeit machen, wo jeder von uns nur den Hut ziehen kann. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass in Zeiten von Corona auf diesen Blickwinkel oder auf diese Station mehr geschaut wird. Umso dankbarer war ich natürlich, dass man uns im operativen Bereich jetzt dadurch auch nochmal einen Tag mehr wahrnimmt.
Hat man Ihnen denn gesagt, also mal so ein bisschen vorgelesen, auch abseits der öffentlichen Begründung, warum man jetzt sich für Sie entschieden hat?
Also das war eine Jury aus 6 Personen. Und tatsächlich war das wirklich die hohe Fachlichkeit und meine Ausbildung, dass ich so viel in die Ausbildung investiere.
Kommen wir noch mal kurz auf die Pandemie zurück. Sie erinnern sich vielleicht, die Menschen vor etwas über 2 Jahren standen auf dem Balkon und haben geklatscht für die Pflege in Deutschland. Viel bewegt hat sich da leider nicht. Wie haben Sie damals darüber gedacht, als das so war?
Ich habe niemanden klatschen gesehen, tatsächlich. Ja, es war eine sehr schwierige Zeit, weil man natürlich als Pflegekraft in die Kliniken geht. Man hat selber Angst, sich auch anzustecken, seine Familien anzustecken. Und natürlich war die Wertschätzung der Öffentlichkeit da, aber sie ist auch schnell verblasst. Und für uns war viel mehr am Anfang die Angst, weil wir nicht genug Schutzausrüstung hatten, bis das dann alles in Laufen gekommen ist. Das ist natürlich viel präsenter für jemanden, der nimmt dann eben Klatschen oder den Lavendelstrauch auch nicht wirklich wahr, den es da gibt.
Ja, also Sie haben auch nicht so wahnsinnig viel drauf gegeben, weil berichtet wurde es ja schon. Wie haben Sie es denn mitgekriegt, die Pandemie? Wie haben Sie die Zeit in Ihrem Krankenhaus erlebt? Also die OPs sind ja weitestgehend ausgefallen. Wurden Sie dann umverteilt? Mussten Sie andere Sachen machen, andere Dinge tun?
Also dadurch, dass ich in der Abdominal- und Viszeralchirurgie arbeite, haben wir natürlich sehr wenige OP-Ausfälle gehabt, weil unsere Patienten in der höchsten Kategorie waren. Ich habe das Krankenhaus als ein extrem stilles Krankenhaus erlebt. Es macht was mit einem, wenn man ja vor der Tür steht und man geht durch Sicherheitsleute durch. Sprich, wie wenn man in einen Club normalerweise geht. So war die Anfangszeit natürlich in der Klinik auch. Sprich, wir wurden jeden Tag kontrolliert. Wir haben unsere Besucher extrem vermisst, weil wenn sie einfach nur noch das Pflegepersonal haben, die Patienten waren vorwiegend auf ihren Zimmern, dann merkt man das. Dann merkt man, wie still so ein Krankenhaus auch sein kann. Und natürlich die hohe Arbeitsbelastung, die hat jeder von uns gespürt. Es gab Kollegen auch bei uns im operativen Bereich, die auf die Intensivstation gegangen sind, freiwillig, um zu helfen. Weil wir natürlich auch Gebiete hatten, die komplette OP-Schließung hatten.
Also das war die Corona-Zeit für Sie. Wenn Sie jetzt Ihren Preis gekriegt haben, haben Sie da sofort gemerkt, so, oh, jetzt habe ich aber eine Chance, jetzt kann ich was bewirken für die Pflege?
Jein, also für mich ist es natürlich, der Preis ist ja ein persönlicher Preis und dadurch, dass ich ja vorher nur intern politisch aktiv bin, ich bin halt einfach keine extrovertierte Person, die sehr in der Öffentlichkeit steht, aber natürlich sehe ich es, dass jetzt meiner Stimme auch intern nochmal einen Tag mehr Kraft gegeben wird und ich lasse alles auf mich zukommen, was jetzt der Preis so mit sich bringen wird.
Wir wollen Sie gleich mal kennenlernen, denn Sie sind als Kind im Februar 1994 im Alter von 8 Jahren nach Deutschland gekommen und Sie sind geboren in Bosnien in Sarajevo. Sie mussten damals flüchten vor dem damals in Bosnien tobenden Jugoslawienkrieg, wie wir es heute nennen. Was haben Sie damals erlebt? Haben Sie diese Zeit noch sehr präsent?
Ja, also natürlich habe ich die Zeit extrem präsent in meiner Erinnerung, gerade jetzt auch in der Verbindung mit dem Ukraine-Krieg, weil da natürlich auch die alten Bilder wiederkommen. Ich muss halt sagen, dass man es natürlich als Kind anders wahrnimmt, dass man es Gott sei Dank auch spielerischer wahrnimmt. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Krieg kam für mich tatsächlich in meiner Pubertät, als dann die Bilder hochkamen, als dann natürlich auch Bilder dazu kamen, die ich nicht einordnen konnte. Aber inzwischen bin ich da ganz gut unterwegs, dass ich das für mich sehr gut verarbeitet habe.
Was hat sich damals dann konkret zugetragen? Also wie kam das alles? Ihr Vater, der war schon in Deutschland und Sie sind dann mit Familie, Mutter und Schwester?
Meine Schwester.
Sind Sie nachgezogen?
Richtig.
Was waren da damals die Umstände? Was war da los?
Also es war tatsächlich ja, 92 ging es ja in Kroatien los und dann kam einfach der Krieg immer näher. Und dann hat man es einfach gespürt bei uns im Dorf, als auf einmal die Schule nicht mehr offen hatte, sondern die Flüchtlinge aus den umgebenden Kreisen bei uns in der Schule eben stationiert wurden, dass sie dort sicher waren. Und dann war es wirklich von Tag zu Tag, hat sich einfach die Lage zugespitzt. Und irgendwann mal hat dann auch meine Mutter gesagt, ich glaube, dass wir langsam auch unser Dorf verlassen sollten, bevor es eingenommen wird. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir noch gar nicht geplant, dass wir dem Papa nachziehen werden. Sondern das hat dann in unserer Flucht, ist das einfach so entstanden, dass wir dann immer weiter und weiter geflohen sind, über viele Stationen, über Kroatien, bis wir dann ja fast nach einem Dreivierteljahr erst dann in Deutschland angekommen sind.
Wie kann ich mir das vorstellen? Läuft man da einfach los, wenn man flüchtet? Weil man erzählt es dann im Nachhinein, so mehrere Stationen, man ist dann einfach losgegangen. Das ist ja ein wahnsinniger Umbruch, sein Heimatdorf, seine Stadt zurückzulassen.
Ja, also es war so, dass wir erst mit meinem Onkel auf dem LKW aus unserer Stadt rausgefahren sind in das nächste Dorf, was halt auf dem Gebirge war. Da haben wir dann bei Verwandten erst geschlafen. Als wir dann gemerkt haben, dass die Fronten immer näher kamen, gab es natürlich Konvois. Und dadurch, dass einfach der Bosnienkrieg damals natürlich auch ein mitreligiöser oder ein ethischer Krieg war, wurde man natürlich dann auch getrennt nach seiner Herkunft. Und dann sind wir natürlich in die Bereiche gegangen, wo eben die Kroaten waren und dann auch Richtung Kroatien. Und dann waren es verschiedene Stationen, Zeltlager, zum Teil Busse, zum Teil hat man natürlich auch Strecken zu Fuß hingelegt. Wobei ich diese Abschnitte quasi vom Ort zu Ort gar nicht mehr so bewusst weiß.
Dieser viele Hass, den es damals gab beim Jugoslawienkrieg, haben Sie den bildlich mitbekommen? Haben Sie das gespürt, was da los war?
Es war für die Menschen sehr schlimm, weil plötzlich so ein Hass geschürt wurde. Weil vorher hat man ja auch zusammen, unabhängig von seiner religiösen Herkunft, zusammengelebt als ein Land. Und das war auch mit unter anderem ein Grund für meinen Papa, der auch gesagt hat, er möchte doch nicht gegen jemanden kämpfen, nur weil er einer anderen Religion zugehörig ist. Und das ist natürlich in Bosnien, ist ja einfach auch das Mischgebiet schlechthin, weil da haben wir auch alle Religionen.
Frau Zimmermann, wir haben gerade darüber gesprochen, über Ihre Zeit, als Sie damals flüchten mussten aus Ihrem Dorf. Und was man bei Geflüchteten ja häufig vergisst, die hatten ja auch ein Leben vor der Flucht. Haben Sie daran viele Erinnerungen, an Ihre Kindheit in Bosnien?
Zum Teil. Also dadurch, dass ich halt bei meiner Flucht 8 Jahre alt war, also gute 3-4 Jahre bewusste Erinnerung an meine Heimat. Natürlich ist die durch den Krieg etwas verblasst oder nicht mehr ganz so präsent, weil natürlich die Kriegstraumata, die man erlebt, diese Erinnerung etwas verblassen lassen.
Hm. Was macht das mit Ihnen, nachdem Sie die Geschichte selbst erlebt haben, wie das ist, wenn man seinen Heimatort verlassen muss, sich auf den Weg begeben muss? Heute sind Sie natürlich hier zu Hause, Sie sind schon lange in Deutschland. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie die Flüchtlinge heute aus der Ukraine sehen?
Es macht mich unheimlich traurig, weil ich gehofft habe, dass meine Tochter vielleicht einen Krieg in ihrem Leben erspart bleibt. Der Ukraine-Krieg ist sehr nah an uns. Es macht mich sehr betroffen, gerade wenn ich die Kinder sehe, weil man verlässt ja nicht nur seine Heimat, man ist ja auch einfach in dem Land, wo man als Geflüchteter hinkommt, fremd. Man beherrscht die Sprache nicht. Auch dort ist man dann ja nicht wie ein Aussätziger, aber man ist einfach, man gehört nicht dazu. Also ich bin in meinem Heimatland, in Bosnien, ein Ausländer und ich bin in Deutschland ein Ausländer. Ja. Und ich habe in meiner Brust 2 Herzen schlagen, die einfach wirklich für beide Länder schlagen. Andererseits bin ich aber auch dadurch unheimlich dankbar, dass ich in Deutschland bleiben durfte und auch hier meine Tochter aufwachsen darf. Natürlich so privilegiert und absolut in Sicherheit.
Sie haben damals, als Sie 1994 hierher kamen, haben Sie noch Erinnerungen dran, wie Sie aufgenommen wurden in Deutschland?
Ja, ich bin dann direkt in die Schule gekommen, also in das 2. Halbjahr des 1. Schuljahres, was natürlich für mich sehr schwierig war, weil ich war ja schon 8. Aufgrund der Sprachbarriere, die damals natürlich, die Integration war noch nicht so gut, hat man uns empfohlen, dass ich in 1. Klasse gehe. Und das war ein Horror, weil ich saß dazwischen, der Unterricht ging normal los und ich wusste noch nicht mal, wie man Hallo sagt. geschweige denn, niemand konnte meinen Namen richtig aussprechen. Es hat mich häufig sehr traurig gemacht, weil man natürlich auch gemerkt hat, die anderen Kinder laden sich zum Geburtstagen ein. Und man war immer so außen vor, als die Ausländerin eben. Aber nach einem Jahr hat sich das dann alles relativ schnell gelegt. Und dann habe ich mich auch sehr wohl gefühlt und sehr gut aufgenommen.
Sie haben es gerade gesagt, Integration, sowas gab es ja damals noch gar nicht, als Sie gekommen sind. Das Wort, die Wortschöpfung ist ja im Prinzip neu. Was bedeutet das denn heute für Sie, Integration, jetzt wo Sie auch hier wirklich auch ein neues Zuhause gefunden haben?
Das bedeutet halt für mich, dass ich einfach Deutschland ein Stück weit auch eben als meine Heimat anerkenne, auch ihre Kultur mit anerkenne und auch lebe und dass ich einfach weiß, dass ich eben auch hier gute Chancen hatte, eben auch meine Schulausbildung zu absolvieren. Was würde ich mir für Flüchtlinge wünschen, die woanders herkommen, dass sie noch besser integriert werden würden in unser System, dass man ihnen die Möglichkeit gebe, wenn sie als Geflüchtete kommen, dass man direkt arbeiten darf. Diesen Fall haben wir jetzt Gott sei Dank bei den ukrainisch Geflüchteten, den hatten wir aber nicht 2015. Und ich glaube, dass gute Integration auch damit beginnen könnte und würde, wenn man auch den Menschen die Chance geben würde, zu arbeiten. Hm. Weil durch die Arbeit fühlt man sich ja auch geborgen.
Wo sehen Sie denn den Unterschied zu 2015? Warum funktioniert das jetzt besser?
Da kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber ich habe es eben also durch Medienberichte vernommen, dass eben die ukrainischen Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis haben. Hm. Wenn ich da an mich selber denke, meine Eltern hatten lange nur Duldungen. Das heißt, man hat dann 3 Monate einen Stempel in seinen Pass, wo drauf steht, man ist geduldet. Und nach 3 Monaten hat man den Weg wieder ins Ausländeramt, wo man gegebenenfalls eine Verlängerung oder eine Abschiebung kriegt. Und auch diese Angst ist natürlich groß, weil man nie weiß, wo wird man in 6 Monaten sein.
Wie wächst denn Ihre Tochter heute auf? Wächst die auf als Deutsche oder hat die auch so 2 Herzen in ihrer Brust wie Sie?
Sie wächst als Deutsche auf. Natürlich habe ich auch versucht, dass meine Muttersprache ihr weiterzugeben. Das hat sich nicht ganz durchgesetzt. Aber jetzt beginnt sie mit ihren 5,5 Jahren immer interessierter an unserer Sprache zu sein. Und sie kriegt natürlich die kulturellen Einflüsse mit des Südländischen, klar.
Fahren Sie denn noch nach Bosnien auch?
Jetzt zu Corona-Zeiten sind wir nicht gefahren.
Und Frau Zimmermann, Sie haben Post, nämlich von Udo Pfeiffer aus Sarnen in der Schweiz. Der ist OP-Koordinator im Kantonsspital in Oberwalden. Und der sagt ein herzliches Hallo ins Studio und viele Grüße an Boba. Das ist Ihr Spitzname.
Ja, richtig.
Ja. Werden Sie so genannt?
Ja.
Ja. Er schreibt, wir haben uns während meiner Zeit in Freiburg kennengelernt. Das ist nun schon 15 Jahre her. 15 Jahre, das heißt unzählige Nacht- und Wochenenddienste, Druck von allen Seiten, Tränen und Freude in diesem Beruf. Frau Boba, ziehe ich meinen imaginären Hut. Viele Grüße aus der Schweiz.
Vielen Dank, liebe Grüße, Udo, zurück.
Das hört man doch gern, ne?
Absolut.
Nehmen Sie uns doch mal mit. Sie haben viel gemacht im OP. Sie sind jetzt seit 15 Jahren, wie ich sehen kann, in Freiburg schon mit dabei. Ich glaube, er hat falsch gerechnet, ne? Eigentlich waren es nur 13.
13.
Also an dieser Stelle, Udo, es waren nur 13 Jahre. Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag. Wie läuft so ein Tag ab im OP?
Also wenn wir so einen klassischen Frühdienst haben, haben wir natürlich andere Betriebszeiten wie die stationäre Pflege. Wir in Freiburg beginnen um 7 oder 7.30 Uhr. Dann werden wir eingeteilt zu unseren Operationen. Das heißt, es wird sich dann das Personal eingefunden und dann schaut man natürlich auch, ob wir alle Seele starten können, also ob wir genügend Fachkräfte da sind. Und danach erfolgt dann die Einteilung. Die Patienten werden präoperativ in den Bereich mit hineingenommen. Dann beginnt natürlich die Narkose. Beginn und in dem, wenn der Narkosebeginn anfängt, dann beginnt unsere Rüstzeit. Das heißt, wir bereiten dann eben die OP vor.
Das ist dann wie viel Uhr ungefähr?
Das ist dann so circa gegen 7:30, 7:45 gehen wir dann aktiv in die OP-Säle, bereiten unsere Operation vor. So circa auf 8 Uhr, 7:45 haben wir dann in der Abdominalchirurgie den sogenannten Schnitt. Das heißt, dann beginnt die aktive Operation. Die ist natürlich dann immer unterschiedlich, je nach Eingriff, was wir machen, wie lang sie dauert. Und dann bin ich halt eben entweder in der sterilen Assistenz, das heißt, ich bin steril mit eingekleidet am OP-Tisch und instrumentiere und gebe den Chirurgen eben die Instrumente, die er braucht, passend zur OP. Mhm. Oder ich bin eben in der unsterilen Assistenz, das heißt, ich schaue, dass die ganze Koordination im OP-Saal gut abläuft. Je nach OP-Dauer ist dann für mich früher mein Tag fertig, wie für meine Kollegen, da ich in Teilzeit arbeite, mache ich dann eben um 13 Uhr Feierabend. Meine Kollegen haben eine reguläre Arbeitszeit bis circa 16 Uhr in der Frühschicht. Mal macht man in dieser Zeit 2, 3 Operationen, mal aber auch nur eine. Mhm.
Sie haben ja, also es wird ja viel berichtet von OP-Sälen, die also auch lange laufen, viel länger als sie eigentlich sollten, von Stress, von Druck, von OPs, die auch spät begonnen werden. Haben Sie sowas auch erlebt in Ihrer Karriere?
Natürlich. Also dadurch, dass das operative Fachgebiet ist ja nicht immer vorhersehbar. Sprich, in dem Moment, wenn wir eben auch in den Patienten schneiden, können natürlich auch Komplikationen sich ergeben oder auch einfach, dass die OP länger dauert. Dann sind das natürlich die ungeplanten Überstunden und dann bleibt man auch einfach da und macht dann auch die OP zu Ende. Wir haben natürlich auch OP-Verschiebungen, wenn halt nicht genug Personal da ist, wobei ich in Freiburg sagen muss, dass wir da ganz gut im operativen Bereich aufgestellt sind.
Sie haben ja dann immer Dienste, ne? Es gibt dann diesen Spätdienst und Nachtdienst, richtig, Wochenenddienst, was der Kollege gerade beschrieben hat. Wird dann vieles, was eigentlich morgens laufen müsste, dann in diese Dienste reingeschoben? Ist das Usus?
Tatsächlich operieren wir nachts wenig Elektivprogramm. Bis gar nicht, weil wir in einer Bereitschaftsdienstform sind. Das heißt, wir stellen unsere Arbeit zur Bereitschaft. Aber natürlich ist es so, dass quasi im Elektivprogramm die Notfälle eher dann nach hinten geschoben werden, dass die dann eben nach dem Elektivprogramm stattfinden. Auch wir gehen hier in Freiburg, versuchen wir gerade den Weg zu gehen, eines Notfallsaales zu implementieren. Das heißt, dass wir die Notfälle schon anfangen zur regulären Arbeitszeit eben durchzuführen. Und wir haben ganz klar angepasste OP-Säle, sprich die Chirurgen, unsere Kollegen, die wissen ganz genau, welcher OP-Saal hat an welchem Tag was für eine Betriebszeit. Also eine Kernbetriebszeit und natürlich dann die Notfallversorgung, die wir 24 Stunden gewährleisten.
Sie haben gerade erzählt, bei Ihnen geht's recht früh los im OP. Schon so 7 Uhr, 7.15 Uhr sind Sie schon da. Jetzt haben Sie eine 6-jährige Tochter. Habe ich es richtig gesagt? 6 Jahre?
Fast 6, im August.
Genau, die muss ja irgendwie in die Kita-Schule gebracht werden. Wie kriegen Sie das unter einen Hut, Familie und Beruf?
Ich muss sagen, ich habe da wirklich Glück. Dadurch, dass mein Mann im Einzelhandel ist, fängt er natürlich später an zu arbeiten und dadurch kann er unsere Tochter einfach morgens in den Kindergarten bringen. Wobei ich auch sagen muss, wenn mein Mann früher beginnen müsste zu arbeiten, ist da die Uniklinik Freiburg sehr familienfreundlich und sie bietet uns sehr gute alternative Arbeitszeiten auch an, weil sie das auch wertschätzen, dass natürlich wir, ich sag jetzt mal Müttern, die in die Teilzeit eben dann gegangen sind, dass wir auch am Klinikum bleiben.
Trotzdem tough, also Frühdienste, Spätdienste, Nachtdienste, Wochenenddienste und das ein Leben lang. Was fasziniert Sie trotzdem an diesem Beruf? Pflege und insbesondere natürlich OP-Pflege in Ihrem Fall.
Ja, für mich war das natürlich aufgrund meiner persönlichen Biografie wahnsinnig wichtig, einen Beruf auszuüben, der den sozialen Gefüge etwas macht. Ich wollte mit meiner Arbeitskraft nicht dazu beitragen, zum Konsum. Da hätte ich für mich persönlich keinen Sinn empfunden, morgens aufzustehen. Das heißt, alleine schon, dass ich für das soziale Gefüge etwas beitrage, das lässt mich meinen Job schon sehr lieben. Und der operative Bereich ist natürlich die Nähe an Anatomie und Physiologie, weil wir sind doch alle gleich von den Grundstrukturen aufgebaut und doch so individuell. Und das ist was Großartiges, wenn man da die Möglichkeit hat, den menschlichen Körper auch von innen zu sehen.
Jetzt haben Sie diese Auszeichnung gekriegt als OP-Schwester. Das ist ja schon was sehr Spezielles. Jetzt haben wir ja diese typischen Heldengeschichten von der Intensivpflege, von den alten Pflegerinnen, alten Pflegern. Jetzt haben Sie die Auszeichnung bekommen. Sie haben selber gesagt, Sie waren da selbst überrascht. Hätten Sie diese Auszeichnung, diesen sogenannten Helden, der Begriff ist ein bisschen abgenutzt, muss ich sagen, gegeben?
Mir selbst?
Ja, oder hätten Sie es gerne, würden Sie sagen, weil Ihre Kollegen Sie ja vorgeschlagen haben, genau, und ganz speziell Sie ausgewählt haben.
Also es war halt eine Kollegin, die mich ausgesucht hat, aber wir gerade in der Pflege und im operativen Bereich arbeiten natürlich nur im Team. Wir sind keine Einzelkämpfer. Ich alleine könnte dort nichts ausrichten. Das heißt, für mich ist dieser Preis auch ein Preis für mein Team, für mein ganzes Team der allgemeinen Viszeralchirurgie sowie natürlich auch im Zentral-OP für uns alle, für jede Pflegekraft, die eben den Tag dort den Weg zur Arbeit auch macht und weiterhin im OP auch steht.
Also vielleicht auch eine Anerkennung für Ihre Arbeit, die es auch noch gibt. Nicht nur die Arbeit der, natürlich hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen aus der Intensivmedizin zum Beispiel oder die Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die auch einen harten Job machen. Worauf kommt es denn an? Was macht denn so eine gute OP-Schwester aus? Also der Chirurg Professor Neef aus Ihrem Haus, der hat ja im SWR gesagt, eine gute OP-Schwester ahnt, was ich als Chirurg brauche, noch bevor ich es sage. Ist das wirklich alles?
Nicht nur. Wir müssen natürlich hohen Stresssituationen müssen gut aushalten können. Wir müssen verschiedenen Rhythmusen im Leben aushalten können. Das heißt, durch die Schichtwechsel, auch dadurch, dass man nachts arbeitet, auch innerhalb einer Schicht kann es ja auch passieren, dass plötzlich ein Unfall reinkommt. Das heißt, man muss sehr schnell und sehr wandelbar sein. Man muss natürlich dadurch auch sehr belastbar sein, dass man für den Beruf überhaupt in Frage kommt, sowie eine Psyche, die auch sehr stabil ist, weil man auch mit den Bildern umgehen muss, die man dort sieht.
Sie haben den Preis ja unter anderem auch bekommen, weil Sie sich sehr für die Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen engagieren. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, worauf es ankommt. Ist es auch das, was Sie denen erzählen? Also was macht denn die Ausbildung für Sie aus? Sie waren ja auch in der Akademie tätig.
Richtig, also für mich fällt und steht die Pflege eben mit einer fundierten, guten Ausbildung. Das heißt, wenn wir die Auszubildenden, die dauert bei uns 3 Jahre, ist eine theoretische, praktische Ausbildung, wenn wir sie da gut begleiten und sie auf ihren Job vorbereiten, dann können diese Kollegen auch langfristig im Job bleiben. Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Ausbildungsstelle sehr gute Mentoren hatte, die mir genau das vorgelebt haben. Auch später dann mit meinem Einstieg in den OP, in den operativen Bereich hatte ich Mentoren, ja, die ich bis heute sogar zitiere, von denen ich lernen durfte. Und ich glaube, dass genau das Wichtigste ist, dass wir Mentoren und Praxisanleiter auch schaffen, unseren Auszubildenden den Theorie-Praxistransfer auch zu vermitteln.
Mindestens 200.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Und die stehen immer mehr Pflegebedürftigen gegenüber. Die OP-Schwester Bojidaka Zimmermann ist heute Vormittag in SWR 1, Leute. Wie ist denn die Situation bei Ihnen am Uniklinikum in Freiburg?
Wir im operativen Bereich sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Natürlich haben wir auch Stellen, wenn Kollegen weggehen, die nicht besetzt sind oder wo wir einfach eine längere zeitliche Periode brauchen. Dadurch, dass wir natürlich eine große Uniklinik sind und eins der größten Ausbildungszentren im OTA-Bereich und eine hohe Übernahmequote haben, haben wir da halt aus dem eigenen Haus sehr viele Kräfte, die auch bei uns bleiben. Ich denke, das wird sich aber auch in der Zukunft natürlich weiter zuspitzen. Wie es bei uns in der stationären Bereichen ist, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Was wir natürlich haben, ist die Nähe zur Schweiz, was es bei uns noch mal ein bisschen schwieriger macht, weil da auch viele Kräfte abwandern, weil natürlich die Gehälter in der Schweiz etwas besser sind.
Sorgt aber auch dafür, dass man die Bedingungen dort vielleicht auch ein bisschen so dahingehend verbessert, dass nicht abgewandert wird.
Richtig.
Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also Sie sind ja selbst auch gelernte Krankenschwester, Fachgesundheits- und Krankenpflegerin. Was glauben Sie? Also wie können Sie sich erklären, dass auch so viele Pflegekräfte ihren Beruf irgendwann verlassen? Die gehen ja überall hin, in die Pharmaindustrie, als Vertreterin, ganz raus aus dem Beruf, versuchen in die ambulante Pflege vielleicht zu wechseln. Warum ist die Abwanderung da so groß?
Weil die Pflege natürlich mit der Systemänderung, mit der Einführung der DRGs wurden die Krankenhäuser immer mehr zu Betrieben und zu Wirtschaftsunternehmen. Und da gibt es natürlich im Bereich der Pflege auch wahnsinnige Unterschiede in den Kliniken. Ich selber habe mir bewusst meine Uniklinik ausgesucht, die in staatlicher Hand ist, die diesen Wirtschaftsfaktor gar nicht so extrem an uns Mitarbeiter spüren lässt, glaube ich, wie kleinere Kliniken, die natürlich da auch ein anderes Budget haben. Das DRG-System hat für uns Pflegende, weil wir da wenig berücksichtigt werden im Bereich der Abrechnungen, sehr viel Nachteile gebracht und in der Zeit sind auch sehr, sehr viele Pflegestellen eben nicht mehr nachbesetzt worden. Das heißt, dann wurden einfach weniger Pflegekräfte überhaupt eingestellt, um die Patienten zu pflegen.
Man hat ja darauf reagiert und hat die Pflegebudgetierung rausgenommen aus der DRG nochmal extra. Das ist noch nicht lange her, 2-3 Jahre. Merken Sie da jetzt einen Unterschied? Haben Sie das Gefühl, die Wertschätzung für die Pflege ist in den letzten Jahren eher gestiegen oder ist das alles nur heiße Luft, Klatschen auf dem Balkon?
Ich muss sagen, bei uns im operativen Bereich haben wir, glaube ich, nicht ganz so den Nachwuchsmangel wie in der stationären oder ambulanten oder Altenpflege. Weil natürlich die UTA-Ausbildung endlich seit diesem Jahr auch eine Ausbildung ist, die staatlich anerkannt ist, die sehr technisch versiert ist. Und dadurch haben wir immer mehr junge Leute, die sich natürlich auch gerade für diesen Bereich auch interessieren. Das heißt, da haben wir nicht ganz so die Problematiken wie in der stationären Pflege.
Ja, und noch schlimmer ist es ja, ist die Situation ja in den Pflegeheimen. Wir brauchen mehr Pflegekräfte in Deutschland. Das ist ja eigentlich unbestritten. Das Problem ist ja auch nicht neu. Der Sozialverband in Deutschland, der spricht von einer nahenden Katastrophe. Ist da was dran aus Ihrer Sicht? Also fahren wir da gegen die Wand, wenn wir so weitermachen?
Wenn ich die Kollegen, also ich kriege quasi von den externen Kliniken immer nur so weit die Geschichten mit, die uns unsere Leasingkräfte mitteilen. Weil wir natürlich im Bereich, wenn wir Spitzenurlaubszeiten haben, greifen wir auf Leasingkräfte zurück, die uns da auch wahnsinnig gut unterstützen. Wenn sich was nicht ändert, werden wir vorm Baum fahren, ja.
Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz auch mit den Leasingkräften. Die werden ja dann praktisch aus den Krankenhäusern, gehen sie weg, gehen dann zu den Leasingkräften und werden für den dreifachen Preis wieder eingekauft. Welchen Sinn macht das eigentlich?
Ich muss sagen, ich sehe das aber auch als eine gute Wandlung, weil jetzt auch die Pflegekraft die Möglichkeit hat, wenn sie nicht das Glück hat, wie ich, in einer Klinik zu arbeiten, die eben individuelle Arbeitszeiten anbietet, so ihren eigenen Dienstplan für sich anzupassen. Und das ist vielleicht auch ein Schritt, den wir jetzt wagen können und gehen können, um auch mehr Druck an die Politik auch damit zu schaffen. Weil diese Pflegekräfte werden, glaube ich, sonst gar nicht mehr in der Pflege. Das heißt, wir können inzwischen dankbar sein, auch über den Schritt der Leasingkräfte, weil sie mindestens so in der Pflege bleiben.
Wir haben ja jetzt mal eben 100 Milliarden Euro Sondervermögen für unsere Bundeswehr locker gemacht, aus Gründen. Wenn Sie sich das so überlegen, für die Pflege gab es auch zu Krisenzeiten in der Corona-Zeit kein Extrabudget. Ist die Politik da vielleicht doch nicht so willens, was zu verbessern?
Ich denke, dass einfach dort auch das Problem ist, dass der Patient an sich in unserem wirtschaftlichen System, in dem wir leben, eine kleine Lobby hat. Beziehungsweise vielleicht auch gar keine Lobby. Das heißt, da wird es dann auch für die Politik schwierig.
Frau Zimmermann, wir haben gerade über die Arbeitsbedingungen in der Pflege gesprochen und auch ein bisschen darüber, dass die Politik da nicht so ganz hinterherkommt, beziehungsweise der Wille vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, hier die Pflege zu stützen. Was müsste sich da Ihrer Meinung nach verändern? Ist das nur ein politisches Problem oder wollen wir das als Gesellschaft vielleicht auch nicht unbedingt genug?
Ich glaube, dass die Pflege da auch selber beginnen muss, indem wir uns anfangen zu vereinigen. Das heißt, wir sollten schnellstmöglichst zuschauen, dass wir Pflegekammern bilden, dass wir uns organisieren, dass wir auch in Gewerkschaften eintreten. Weil nur wenn wir uns verbünden zusammen, können wir so auch ein Stimmrecht erhalten und dann auch bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen. Und so würden wir dann eben auch für die Pflege, die wir eben auch ausüben, vielleicht auch mehr gehört werden. Wenn aber die Pflege sich halt auch nicht schafft zu verbünden, sondern wir alle verstreut sind, dann hört man natürlich auch unsere Stimmen schwacher.
Ja, also bei den Ärzten ist es ja so, die haben natürlich medienkräftige Vertreterinnen und Vertreter, die haben die Ärztekammer, diese Leute sitzen in den Talkshows und sprechen über die Bedürfnisse. Bei der Pflege ist es weniger so. Es gibt aber zum Beispiel einen Landespflegerat in Baden-Württemberg. Sind die nicht schlagkräftig genug oder wo ist da das Problem?
Da kann ich wenig zu sagen, weil ich mich...
Aber Sie haben ja gerade gesagt, Pflegekammern müssten sich da bilden.
Richtig.
Weil Sie da eine Vertretung brauchen, eine Interessensvertretung. Richtig. Das ist ja auch richtig. Warum klappt das nicht? Das Problem ist ja auch nicht neu.
Da bin ich wirklich... ich weiß es nicht, ob da was mit den... Dass die Pflegekräfte selber sich da vielleicht auch uneinig sind. Und vielleicht auch Angst haben eben vor diesen Erneuerungen. Was nämlich vielleicht eine Kammer eben mit sich bringen könnte. Aber sie bringt ja für uns nur eine Professionalisierung mit. Standardisierte Verfahren, die wir überall anwenden können. Aber es ist natürlich ein großer Schritt.
Liegt dem auch so eine gesellschaftliche Wertschätzung zugrunde, die man eigentlich mal einfordern müsste auch von der Pflege? Also die Pflege einfordern von der Gesellschaft? Finden Sie, dass die Pflege zu wenig wertgeschätzt wird von der Gesellschaft?
Sie ist nicht präsent genug.
Wie lösen Sie das Problem für sich? Also sind Sie da aktiv? Sind Sie in irgendwelchen Institutionen und engagieren sich da dahingehend?
Also ich bin halt intern natürlich in der Klinik aktiv als Personalrätin. Ich bin nicht freigestellt. Das heißt, ich habe einen außerordentlichen Sitz. Da engagiere ich mich sehr viel. Ich bin in der Gewerkschaft jahrelang gewesen, war bei jedem Streik mit dabei und habe dort einfach versucht, auch mit meiner Stimme natürlich für uns die Tarifverträge auch mit auszuhandeln. Mhm. Weil nur so können wir natürlich es auch schaffen, indem wir Tarifverträge haben, die uns absichern, die uns politische Mittel geben, auch Missstände zu benennen.
Mhm. Können Sie noch mal so ein paar konkrete Dinge nennen, also was Sie sich wünschen würden, was sich für die Pflege vielleicht verbessert? Eine Sache ist ja auf jeden Fall schon mal die Bezahlung.
Ja, natürlich. Einerseits ist es die Bezahlung. Gerade bei uns im operativen Gebiet sollte sich ganz dringend die Bereitschaftsdienstmodelle ändern. Das heißt, dass wir hier Kollegen und Kolleginnen haben, die deutlich auch über 24 Stunden arbeiten, gerade in den kleinen Kliniken. Da sollte man ganz genau vom Gesetzgeber hinschauen, ob das wirklich überhaupt noch an der Zeit ist. Also, dass man hier Schichten hat, die deutlich länger gehen wie der Lkw-Fahrer. Das ist ein Riesenpunkt. Natürlich auch dadurch bedingt die Bezahlung, weil wenn man dann auch nachts für die Arbeit adäquat bezahlt wird, die man dort erleistet, dann macht das auch ein Stück weit, dann steht man da auch gerne, mhm, anstelle halt wie zurzeit für 80%. Dann müssen wir natürlich auch schauen, dass die Pflege auch wieder attraktiver wird und uns vielleicht überlegen, wie wir in der Gesellschaft ja so etwas wie ein soziales Jahr einführen könnten. Nur nicht mal im Bereich der Pflege, aber auch im Bereich der ganzen sozialen Berufe. Weil durch das Wegfallen des Wehrdienstes und des Zivildienstes haben wir natürlich auch hier viele Kollegen verloren, mhm, die eben als Quereinsteiger dann nach dem Zivildienst gesagt haben, nee, ich möchte im Krankenhaus bleiben.
Also da gehen Sie mit dem Bundespräsidenten, der hat das ja gerade vorgeschlagen, Frank-Walter Steinmeier. Jetzt sind Sie ein Jahr lang Pflegerin des Jahres, das bleiben Sie auch doch bis zum nächsten Jahr, eigentlich eine tolle Chance, um jetzt die Interessen der Pflege nach außen zu tragen. Wollen Sie das weiterhin auch machen?
Ich versuche es ein Stück weit, Sie zu repräsentieren, natürlich auch gerade die OP-Pflege oder auch mein Klinikum. Es gibt aber wirklich richtig gute politische Pflegekräfte, die sehr aktiv sind und an die kann ich wirklich auch empfehlen. Das ist einmal der Ricardo Lang und die Franziska Böhler. Das sind wirklich zwei Pflegekräfte, die sehr politisch auch in der Medien.
Wo engagieren die sich?
Die sind zum Teil übers Instagram, aber so. Instagram aktiv und natürlich auch in den Medien immer wieder präsent.
Sie haben trotzdem noch die Chance für ein Jahr, das weiterzumachen. Ich danke Ihnen vielmals für die Mühe, dass Sie hierher gekommen sind in SWR1, Leute. Busi Dahka-Zimmermann, Pflegerin des Jahres 2022.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.